Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der wir nochmal zurückgehen an den Ort, der mir doch so gute Views-Zahlen gebracht hat, nämlich nochmal die 90er. Hier ist der zweite Teil der 90er-Jahre-Gala. Und was wären die 90er ohne den Mann, den ich am allermeisten mit den 90ern verbinde, nach Wolfgang Petri, Sascha. Hallo Sascha.
Calling Mr. Wayne. Hallo Gregor.
Was machst du denn so Saturday Night, um Podcasts aufzunehmen?
Hä? Don't have sex with your ex.
Würde ich immer zu raten. Ach Gott, ja, das Sun war wieder, um nochmal so ein bisschen über die 90er zu reden. Und zwar.
Und nur Happy People, wohin man guckt.
Und nur Happy People. Man kann es daraus erleben, dass das hier, ich glaube, das wird eine ganze Wonderwall-tolle Sendung hier. Denn ja, wir wollen so ein bisschen über wegweisende und sehr erfolgreiche und sehr beliebte Musik aus den 90ern reden. Denn es gab ja noch unfassbar viel mehr als nur. Eurodance und Nirvana, oder?
Ja, da hatten wir ja schon letzte Sendung kurz mal drüber gesprochen und ich habe ja ein flammendes Statement für die Musik der 90er oder Plädoyer gehalten für die Musik der 90er, das nicht nur aus Eurodance besteht, wie fälschlicherweise angenommen wird. Und um das zu untermauern, habe ich dir nämlich vorhin, Gregor wird es hoffentlich auch verlinken in den Shownotes.
Natürlich.
MTV, wir nennen uns MTV, war mal ein Musiksender. MTV's Most Wanted war eine Sendung in diesem Musiksender, wo die meistgewünschten Lieder gespielt wurden. Und MTV existiert immer noch im Internet und hat tatsächlich eine Übersichtsseite mit den Most Wanted 90s in Deutschland gemacht. An der werden wir uns jetzt mal ein bisschen entlang hangeln und natürlich noch von der tollen Seite chartsurfer.de die Top 100 90er Auswertungs. Wir werden aber nicht alle 100 schaffen, glaube ich, heute. Aber
nee, das glaube ich auch
nicht. Aber schon der erste Blick drauf zeigt ja tatsächlich, dass die 90er nicht nur aus Snap und Hathaway bestanden.
Nein,
und
total vielseitig.
Ja,
ne?
Total.
Absolut vielseitig und vor allen Dingen überraschend viel gutes Zeug, ne? Also ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen cheesy und so und Techno, Eurodance und viel mehr hat es da nicht gegeben, aber tatsächlich ist das wirklich falsch, ne? Also eigentlich war es für mich Techno, Boybands und Eurodance.
Ja.
Ne, das waren so die drei Sachen, die ich mit den 90ern verbinde. Und dann, je mehr ich drüber nachdenke, kommen dann natürlich auch noch Sachen wie Nirvana und so dazu. Und aber vor allen Dingen tatsächlich diese Sachen. Wenn ich jetzt mal in diese tolle Liste gehe und wir die Liste von MTV Most Wanted und ich von Platz 20 zurückgehe, ne, dann habe ich hier schon, fängt es schon an mit Snap, Rhythm is a Dancer. Großartig, oder?
Ja, total.
Man möchte sofort mitschwurfen.
You can feel it.
Ja, genauso wie tatsächlich Hathaway, What is Love auf Platz 19. Denn Hathaway, der hat hier auf der örtlichen Waldbühne gespielt. Bei einer 90er-Jahre-Party vor ein paar Jahren.
Okay.
Ja, entweder war er es oder Dr. Alban, dann habe ich ihn verwechselt. Aber was war der Unterschied nochmal zwischen ihm und Dr. Alban?
Dr. Alban ist, glaube ich, Zahnarzt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, aber vielleicht sagt er das doch immer nur.
Ja, Alban.
Ja, aber das sind natürlich noch so Stücke, die beiden, die ich jetzt wirklich sehr mit den 90ern verbinde, oder?
Man hat ja tatsächlich auch, wenn man bei Wikipedia mal nach Eurodance googelt, was ich vorhin gemacht habe, kann man bei Wikipedia googeln, aber nach Wikipedia, nach Eurodance sucht, wird ja beschrieben, dass es aus einem klassischen Beat besteht und halt einem Rap-Part und einer Frau, die singt und dass es auch die Snap-Formel genannt wird.
Echt? Es wird die Snap-Formel genannt?
Ja, ich hoffe.
Ja, aber es waren doch oft dieselbe Konstellation. Ne? Es gab die weiße Frau, den schwarzen, farbigen Rapper.
Genau.
Rapper in Anführungszeichen halt. Ne?
Ja.
Also, was wir damals hier, wer sich noch erinnert an Tour Unlimited, Pharaoh, ne? Erotic, war wahrscheinlich, glaube ich, auch so. Die waren alle so im Prinzip, oder? Das waren so diese klassischen Formate, diese klassischen Duos halt.
Ich habe es jetzt nochmal aufgemacht und das heißt die Mara-Frasi-Formel. Mann rappt, Frau singt.
Ach echt? Ja. Ohne Scheiß. Okay. Okay, habe ich dir mal, oder kennst du noch Mr. President, auch wenn es jetzt nicht in der Liste ist, aber also nicht das Amt, sondern die Band. Als Weiland die beiden Mädels damals von der originalen Mr. President-Formation im Playboy waren, war das letzte Mal, wo ich mit selbigen kaufte.
Ich habe mir noch nie im Playboy gekauft.
Es war auch das erste und das einzige Mal. Aber es war tatsächlich da, wo die beiden Mädels von Mr. President waren. Bilder schicke ich dir nachher.
Hier steht, der typische Rhythmus ist ein monotoner Dance-Beat im Viervierteltakt bei 120 bis 150 Beats per Minute unterlegt mit synthetischen Flächen und einer Basslinie.
Aber jetzt mal ehrlich, es hat sich auch immer gefühlt irgendwie alles gleich
angehört, oder? Ja.
Ja, also ja. Wenn etwas Bausatz war, dann war es das, oder?
Aber ich habe jetzt viele, viele moderne Lieder, wo ich denke, das ist eigentlich Eurodance, wenn man es mal auseinander nimmt.
Nenn mir ein Beispiel.
Habe ich vergessen. Weil man hat ja, ja wirklich gut, immer so gut. Viel so umf. Das ist halt so dieser typische Eurodance. Eigentlich ist es Techno, ne? Und dann würde bei, mhm, würde bei Eurodance dann noch so ein di umf. Also ihr müsst es jetzt übereinander legen. Vielleicht schafft Gregor das im Schnitt.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er
das schafft. Und dann muss man so noch drüber legen. Und dann würde ich quasi singen und Gregor kommt dann rein und rappt in der Mitte des ja, Liedes. Und dann habt ihr einen Eurodance. Es gab ja tatsächlich auch diesen Music Instructor, der immer nur gesagt hat, so macht man ein Eurodance-Lied. Und das hat er irgendwie 5-mal gemacht. Und ist damit super scheiße erfolgreich gewesen in den 90ern.
Ja, aber das ist alles so, wenn ich das ist so alles so von Fun Factory über, wie hieß denn das, Music, hieß sogar Music Instructor.
Ja.
Weil, wie hieß denn nochmal dieser, Captain Jack, hey yo, bring me back to the railroad track.
Und tatsächlich fand ich die Venga Boys immer am furchtbarsten von allen, weil ich fand, die haben wirklich immer nur streng nach Muster was gemacht.
Ja, aber die Sängerin.
Weiß ich nicht.
Glaub mir, doch, glaub mir.
Der Venga Bus ist kommen.
Ja, das war, aber ich, da war es wirklich, ich glaube,
das war,
Venga Boys.
Oh, das war so uninspiriert. Das war so wie die letzte Platte der Überspitzen.
Die Überspitzen waren super. Was hast du gegen die Überspitzen?
Extrablatt, die Überspitzen singen auf einem Dach.
Das ist super. Ja, und dann, aber dann war es auch schon erstmal Schluss mit lustig.
Nee, warte mal. Hathaway. Wir erinnern uns doch an das, es gibt ein berühmtes Meme. Es gibt nämlich einen Film, wo dann der Typ, der die ganzen Fratzen immer zieht, dessen Name mir gerade entfallen ist,
Jim Carrey,
irgendwie im Auto sitzt und What is Love dabei singt und mit dem Kopf so wippt die ganze Zeit.
Ja. One Night with the Roxbury.
Ah, okay.
Das heißt der Film. Der ist super. Der ist wirklich gut.
Und ich musste total lachen, weil ich kam aus dem Doctor Who 60-Jahres-Special raus. Was ist das 60-Jahres-Special?
Das 50-Jahres-Special.
60. erlebt es nicht mehr. Und
nicht so, wie es läuft im Moment.
Wenn der Trend anhält. Hey.
Wenn dieser Trend anhält. Weißt du noch, wenn Disco sofort sich so fortsetzt?
Na, sag mal, in 2 Staffeln die Einschaltquoten halbiert. Das mussten wir erstmal schaffen. ja. Auf jeden Fall, Hathaway, What is Love? Und der Kernspruch des Kriegsdoktors war doch dieses No More.
Ja,
und
genau.
Und ich kam aus dem Kino raus und dachte so, eigentlich müsste man ja mal so ein Musikvideo machen mit dem War Doctor und Baby Don't Hurt Me No More. Und guckte bei YouTube und fand natürlich sofort ein Video, Gregor wird es auch wieder verlinken, Baby Don't John Hurt Me No More.
Ja, stimmt. Das haben wir auch gesehen. Ja, das war super.
Ja.
Ja, aber das ist auch ein super Song. Also wirklich, der passt halt einfach. Ja, ne?
Total.
Ja, und dann heißt er auch noch John Hurt. What is Hurt? Oh yeah. So. Ja, aber wie gesagt, dann war erstmal Schluss mit lustig. Und wir landeten bei den Cranberries mit Zombie. Hey, fand ich damals einen total krassen, also das ist auch ein super Song, der aber durch das Musikvideo sehr gewinnt halt, ne?
Nicht nur durch das Musikvideo, alleine halt die Bassline, das ist halt ein Bass, ne? Ich meine, du musst es erstmal schaffen, als Song mit einer Basslinie berühmt zu werden, sozusagen. Du spielst irgendwie 3 Takte an von Zombie und du weißt sofort, Zombie!
Ja, und es ist halt auch ein toll gesungener Song. Und wie gesagt, einer, der mit dem Musikvideo auch ein bisschen gewonnen hat. Das war ja so Kriegsszenen, Kriegsweisen-Szenen, die wir da gesehen haben. Und das ist schon ein Song, der hängen geblieben ist. Es gibt übrigens auch davon echt krasse, gute Remakes tatsächlich. Bad Wolves heißen die, glaube ich, die dieses vor 2 Jahren...
Genau, und sie wollten eigentlich die Sängerin dafür haben, aber die ist leider vorher gestorben. Und
kurz darauf gestorben, genau, ja. Und das ist auch eine richtig krasse Version von diesem Song. Ah, wirklich, toll. Ja, aber auch tatsächlich mehr ist so aus. Ich für mich, aber auch wenn die sicher vieles gemacht haben, war irgendwie Cranberries so ein bisschen, so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder für mich. Nee,
überhaupt nicht. Die hatten noch ziemlich viele Sachen, die auch ziemlich geil waren.
Echt?
Ode to My Family, Salvation ist von Cranberries. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, auch ein Album von gehabt. Und es gibt ja wirklich wenig Lieder, die sofort bei mir Klick machen. Und wie gesagt, ich habe die Geschichte letztes Mal schon erzählt, dass ich das Video gesehen habe, das Lied gehört habe und ich habe da gesessen und habe gedacht, wow, will ich haben, will ich sofort haben in meinem CD-Spieler. Fragt eure Eltern.
Und du damals zu Spotify? Ich werde sofort Spotify über meinen 56K
in meinem öffnen. Anti-Shock Discman hätte ich das ganz gerne drin gehabt. Ja, wie gesagt, war ein bisschen schwieriger, die CD aufzutreiben. Und ein ähnliches Phänomen hatte ich, oder den gleichen Effekt hatte ich tatsächlich dann, das müsste aber schon die 2000er gewesen sein, ja, definitiv, Hungriges Herz von Mia.
Oh ja.
Wo Grand Prix-Vorentscheid war mit Max Mutzke. Hm. Und ich habe gesagt, scheiß auf Max Mutzke. War das Max Mutzke? Ja, das muss das Jahr gewesen sein.
Ja, das genau. Kann sein, ja, ja.
Und es war völlig klar, der Mutzke, der wird in die Türkei geschickt. Weil Raab, ja.
Da konnte man noch raus aus
dem Land. Sag mal, also ein Kumpel von mir, der sitzt momentan, glaube ich, bis Ende April in der Türkei fest. Der kommt nicht mehr raus. Nicht, weil er Journalist ist, sondern einfach, weil er da ist.
Sitzt er denn mit Max Mutzke fest?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ne, auf jeden Fall hat er, Mats Mutzke da irgendwie ist ja angetreten und es war völlig klar, Mats Mutzke macht das Ding. Und ich habe aber dreimal für Mia angerufen und abgestimmt, weil ich gesagt habe, die müssen eigentlich zum. Und ich sag dir, wenn Mia statt Mats Mutzke dahin gefahren wären, die hätten den ersten Preis gemacht. Weil das ist ein Lied, das macht sofort Klick, wenn du es hörst. Hungriges Herz.
Ja, es kann sein, ja. Ja. Das ist wirklich ein geiler Song. Ja. Also Hungriges Herz ist super. Wirklich, also.
Jetzt kriege ich Hunger.
Naja.
Auf Herzchen.
Ja. Nicht auf Zombies. Ja, heutzutage wäre es mit der Thematik auch wieder, sie wäre sehr angemerkt, sehr angesagt. Aber wie gesagt, wirklich ein geiler Song, auch zu Recht in dieser Liste. Ja, dann kommen wir zum weiteren großen Beitrag einer großen deutschen Band.
Warte, ich wollte gerade die Brücke bauen. Wenn man stirbt, kann man zum Zombie werden, oder?
Zum Engel. Oder Moment, oder wenn es ganz gut läuft, in den frühen 2000er Jahren ein Angel werden.
Ey, das war aber auch doch frühe 2000er, Robbie Williams?
Das war erst 2000er, oder?
Nee, Angels müsste.
Nein, das muss auch in den
90ern gewesen sein.
Das war der Song nach dem, wo er sich von Take That dann in seiner Solo-Karriere emanzipiert hat.
Ja, ich habe das Album tatsächlich.
Ja, doch, das muss tatsächlich noch 90er gewesen sein. Aber dieser Engel war 97. Durchbruchssong.
Ja.
Geil. Ach ja, war der Durchbruchssong von Rammstein.
Tatsächlich ist es der Durchbruchssong gewesen.
Hm? Ja. 95 war die Band Rammstein, die Band Vorband der Band Clawfinger. Ein Jahr später war Clawfinger geworden. So geil. Ein Jahr später war Clawfinger die Vorband von Rammstein. Ich wollte es nur mal erwähnen.
Ich wollte immer schon mal auf ein Rammstein-Konzert, aber ich habe es nicht geschafft. Ich müsste es eigentlich mal machen.
Ich war auf der Muttertour 2001.
Ach, cool.
Mutter. Da war ich in Hannover, du weißt, die Stadt ohne Eigenschaften.
Ja.
Ja, da war ich in der, das war super, da war ich in der, da war ich mit. Halte fest, mit Busreisen. Ich bin dann so faul halt, ne? Und dann haben die von hier, damals von örtlichem Reisebüro, so Busreisen organisiert. Du bist hier in den Bus gestiegen, die haben dich da hingekarrt, du hast dann damit, war mit Eintritt drin, dann bist du halt raus, wieder in den Bus und die haben dich quasi nach Hause
gefahren. Ist doch super.
Halt, ne? Das ist total super. War auch nicht viel mehr, waren so 20 Euro mehr. Und du hast halt, die haben sogar in Nördheim gehalten und sogar, also die haben sogar hier, weil die über die Dörfer von der Autobahn ab sind, haben die dich auch hier, mich haben die hier vorne an der Hauptstraße rausgelassen, weißt du? Und da bin ich auf jeden Fall nach dem Konzert bin ich raus und hab mit einem Kumpel gesucht, also musste dann noch kurz wohin und dann habe ich ihn und den Bus halt wieder gesucht und es war gut, war geiles Konzert, Spaß gehabt, auch ein bisschen alkoholische Getränke zu mir genommen. Und dann habe ich aber den Fehler gemacht, dass ich mich von denen halt getrennt habe. Und dann bin ich über diesen Busparkplatz gelaufen nachts und habe den gesucht. Und dann habe ich mal gerufen, Jens! Und dann hat ein Typ gerufen, der ist da hinten. Und dann bin ich in die Richtung. Ja, pass auf, bin ich in die Richtung. Und dann dachte ich mir irgendwann so, als ich so immer weiter ins Dunkle lief, woher kennt er denn Jens? kannte er nicht. Es waren die frühen 2000er. Ich hatte eine Weile, aber ich habe den Bus noch wiedergefunden und ich kam zurück und war sehr glücklich, bei diesem Rammstein-Konzert gewesen zu sein. War echt cool. Echt Spaß
gemacht. War bestimmt warm, oder?
Zum ersten Mal. Ja. Ja, Mutter war ja auch, da hast du dich nicht noch mit dem Thema der Geburt beschäftigt.
Hast du mal, habe ich dir mal erzählt, dass ich mal mit meiner damaligen Freundin zum Alice Cooper Konzert wollte? Nach Berlin? Und ich war auch da, also ich war mehrfach bei Alice Cooper mit ihr. Und warum heißt die Stadt eigentlich Milwaukee? Ist auch egal.
Milwaukee, das kann ich dir erklären. Das hat einen indianischen Hintergrund.
Wir sind unwürdig. Wir sind Asche, wir sind Staub. Naja, auf jeden Fall waren wir bei Alice Cooper. Wir haben zwei Karten für Alice Cooper. Auf jeden Fall. stand da, habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Und es war, wer hat nochmal hier Smoke on the Water gemacht?
Smoke on the Water war, Dings. Gott, jetzt werden sie uns haten. Smoke on the Water war Led Zeppelin? Oder?
Warte mal.
Gott, jetzt werden sie uns.
Deep Purple.
Oh ja, das ist
so.
Das ist
also auf der Karte stand Deep Purple und Alice Cooper. Und wir dachten, naja, auf Deep Purple haben wir nicht unbedingt die großen Bock. Also fahren wir ein bisschen später los nach Berlin und es reicht ja, wenn wir dann das letzte Lied von Deep Purple mitbekommen. Wir kommen also hin und denken so, oh scheiße, Alice Cooper steht schon auf der Bühne. Sind wir doch, hat Deep Purple doch nicht so lange gespielt, wie wir dachten. Und wir so, ja, geil, Feed My Frankenstein, ja, yeah, super. Und dann so, ja, das war das letzte Lied. Und dann kam Deep Purple. Und da war Alice Cooper die Vorband von Deep Purple.
Ja, ich bin ganz entsetzt. Du hast ernsthaft geglaubt, dass Deep Purple die Vorband von Alice Cooper war?
Natürlich.
Alter, wenn du es nicht kennst, ne? Wer ist denn dieser Ozzy Osbourne? Ne? Alter, das ist ja total geil. Alter,
die Purple ist doch nicht Ozzy Osbourne.
Nein, aber die Purple ist zumindest vom Namen her.
Die haben einen doch Song, das ist Smoke on the Water.
Ja, nein, das ist schon eine Legendenband.
Naja, aber.
Also ich hätte mich fast an ihren Namen erinnert eben.
Und dann haben wir aus
weißt Protest noch, wo ich dir von,
noch den Rest des Deep Purples Konzert uns angeguckt.
Damit habt ihr es der Band aber gegeben. Das ist deine Form. Du machst du auch ein Protestessen statt Hungerstreik.
Genau.
Ja, ja. Also das ist so, wie erinnerst du dich noch an diesen tollen Alice Cooper Song, den ich dir gezeigt habe zu dem Freitag der 13. Film. Ja, der so unfassbar nichtssagend ist. Ne? Der so unfassbar The Man Behind the Mask. Und der Song ist so vom Chorus und von allem, was er macht, ist so komplett 0815 Auftragsarbeit. Und in der Doku, ich habe letztens die große Doku schon den Freitag der 13. Filme gesehen. Und da versteht man auch mehr, warum sie bestimmte Sachen gemacht haben, die so ein bisschen komisch wirken. Und du musst dir nur 2 Stunden Doku ansehen, dann verstehst du, warum in dem Film so bestimmte Sachen
gemacht werden. Ich lass mir lieber von dir erklären.
Sehr gut. Und da hat Alice Cooper, war Alice Cooper kurz zu hören und sagte, und er wurde gefragt, warum er den, also ging es auch darum, dass er diesen Man Behind the Mask Song für den Film also als Titellied gemacht hat. Und er sagte die goldenen Worte, das Haus hatte einen Wasserrohrbruch und ich brauchte dringend Geld.
Geil.
Mehr sagt er dazu nicht. Ne? Und das ist großartig, oder?
Großartig ist auch die Muppet-Show-Folge mit Alice Cooper. Ich meine, auf die Idee musste er erstmal kommen. Da war Alice Cooper noch gruselig, ja, also für die meisten Leute. Also,
er war ein Schockrocker der 80er, liebe Kinder. Ja. Der war der Marilyn Manson der 80er und jetzt sagt ihr, wer ist Marilyn Manson?
Wir haben ja auch in den 80er, wir haben ja auch damals gelernt, dass Kiss Knights of in the Service of Satan hießen und quasi satanische Messen abhalten und dass die ganz gefährlich sind. Und wenn du so Kiss anguckst, dann denkst du so, ach, wie süß.
Ich dachte, Kiss besteht für Krieger in Satans Säul. Also, war das nicht. Und wer hat sich denn bei Kiss entschieden, wie haben die denn ausgemacht, wer das Katzen-Make-up kriegt? Das ist doch die, weißt du, ja, wer von euch kriegt die Schnurrhaare, Jungs? Ace, ich guck mal in deine Richtung. Naja, aber auf jeden Fall, Rammstein, klar, unbestreiten, definitiv die Band, die in den 90ern ihren Durchbruch hatte und den Begriff neue deutsche Härte geprägt hat, bevor es unangenehm wurde. Ja. Und dann kamen die bereits von dir erwähnten Wenger Boys.
Bum, 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 bum. I take boom, you to
boom,
my room.
Boom, ja. Ja, und da guckt ihr nur, ich sag nur die Sängerin, mehr muss ich nie erwähnen, oder?
Es gibt von JBO eine Coverversion, die heißt Bums, 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 jetzt macht es endlich Bums.
Ja, aber ich habe
jetzt das kracht Gefühl, es das überall und wir alle haben einen Knall.
Ich glaube aber, dass das die Originalversion
ist. Ja, ich glaube auch.
Ja, glaube ich auch. Dann sind wir aber auch schon tatsächlich bei etwas, was ich mir überhaupt nicht im Ohr habe, nämlich Wannabe Broken Heart.
Und tatsächlich ist das Wannabe My Lover. Das ist
Ist das echt?
Ja. Okay. I tell you what I want, what I really, really want. Ich habe gerade danach gegoogelt und.
Tell you what I want, what I will. Im Moment ist das nicht. Nee, es ist nicht Spice Girls.
Und ich kenn's auch nur von den Spice Girls, aber.
Das ist das echt?
Das ist. Ich bin auch etwas irritiert.
Tell you what I want, what I really, really want. Okay, na. Krass. Ja, du hast recht, es ist es wirklich.
Ja.
Also ich kenn's wirklich, ich assoziiere es nur mit den Spice Girls.
Ich auch.
Ja. Ach, Spice World, das war noch ein Film. Ja, wer seinen Film auch gezogen hat, war natürlich Ketchup Beat mit Mr. Ja. Wayne. Denn den hat man damals oft angerufen.
Ja.
Calling Mr. Wayne. Ja, das ist auch. Also, das sind alles so Künstler, die für mich so wirklich One-Hit-Wonder waren. Ich weiß, die haben sich ja ganz viel gemacht, aber auch, das ist so, die werde ich auf ewig mit diesem Song verbinden.
Ja, ja. Und ich als alter Nerd habe ja früher mal gesungen: Calling Mr. Vader, Calling Mr. Worf.
Das ist daran falsch.
Ja, weiß ich auch nicht.
Das war von dir doch sicher nur ein Schrei der nach Liebe, ja, oder?
In der Tat.
Denn ich habe gehört, wie auch jetzt, Weiland, unser Gesundheitsminister, werden die Ärzte wieder eingerufen. Ne? Und da haben wir nämlich die Ärzte mit dem legendären Smasher, mit ihrem Comeback Schrei nach Liebe.
Ja.
93, beste Band der Welt, sucht Bassisten und fand es in Rott. Und das war der erste Song zu ihrer nach 5 Jahren Pause. Kennst du die Geschichte mit Bela und Campino, wo das Campino Bela gesagt hatte, irgendwie 90 oder so rum, hey, in ein paar Jahren seid ihr eh wieder da? Und dann haben sie um 1000 Mark gewettet.
Ich hörte davon, aber ich kann es mir nicht mehr so, ja.
Also er sagte, 3 Jahre später hat er einen Briefumschlag von Bela bekommen mit 1000 Mark drin. Und auf die Art wusste er, dass die Ärzte wieder da sind.
Ah, cool.
Ja, ne, tja. Ach Gott, aber ist auch gut so.
Kennst du den Ärztefilm?
Du meinst Richie Guitar. Ja, klar. Ja.
Ein total merkwürdiges Ende, oder?
Ja, überhaupt. Der ganze Film ist extrem merkwürdig. Ja, gut. Ich werd auch nie dieses, ich habe nie verstanden, wie Bela in diesem, wieso er dieser Burger war. Das ist, also eigentlich ist es ja wirklich, also eigentlich nur für beinharte Fans, ja, ne? Also, den kannst du eigentlich nicht guten Gewissens da gucke ich mir lieber, wenn es um Musikgruppenfilme geht, gucke ich mir lieber Ramones mit Rock'n'Roll Highschool an. Oder
irgendwie. Ich dachte, das ist Final Tap.
Ja, aber Rock'n'Roll Highschool ist auch super.
Rock'n'Roll Realschule haben sie doch später gemacht, das Akustikalbum.
Ja, aber das ist ein Loch ist in der Lampe, Karl Otto, ein Loch ist in der Lampe, Karl Otto in der Lampe, ein Loch. Ja, aber wenn du einen Umbaupausensong machst, weil da irgendwie bei der Lampe was durchschmort und das 15 Minuten total unterhaltsam gestaltest und das besser ist als die Songs davor und danach, dann will das schon was heißen, oder? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so von der Sozialisierung hat mir gehöre ich tatsächlich zu denen, das mag am Alter liegen, dass mir die zweite Phase der Ärzte, nämlich die Ärzte der 90er, immer besser gefallen hat als die Ärzte der 80er.
Die habe ich auch gar nicht so richtig mitbekommen. Also natürlich habe ich so Geschwisterliebe Westerland, und Claudia hat einen Schäferhund. Das darf man das in diesem Podcast, steht nicht mehr auf dem Index, oder? Ich weiß es nicht.
Wir sagen ja nicht, ob wir es gut oder schlecht.
Weil es natürlich auf dem Index stand damals, hatten wir es natürlich alle irgendwie so. Es wurde natürlich auf Schulausflügen gesungen und keine Ahnung was. Ich wusste, dass es existiert, aber ich habe nicht viel mitbekommen von dem Frühwerk der Ärzte. Was ich mitbekommen habe in den 80ern, es gab damals vom Berliner Rundfunk einen Senderfreies Berlin, eine Sendung, eine Jugendsendung, die hieß Moskito.
Stimmt.
Und die hatten immer Einspielfilme, die mit Liedern der Ärzte unterlegt waren. Gabi sitzt im Knast zum Beispiel. Nicht Gabi sitzt im Knast, Gabi und Uwe. Uwe, Gabi und Uwe. Und Uwe sitzt im Knast oder und Uwe hat irgendwie Pubertät oder sie haben es getan das allererste Mal, das hieß jetzt nicht so, aber sie hatten halt irgendwie Sex und sowas und die Ärzte haben drüber gesungen. Fand ich, daher kannte ich die so im Grunde genommen. Und ich habe aber dann irgendwann, nachdem ich die Bestie in Menschengestalt natürlich hatte und dann die ganzen Platten, die danach kamen, Le Frisur, ein Konzeptalbum zum Thema Haare. Ich meine, auf die Idee muss erstmal kommen. Habe ich während meines Zivillehrgangs
das
gehört.
Das ist ein super Album. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier.
Ja, das ist aber älter, oder?
Nein, das ist, das mag, aber ist auf jeden Fall da, ja, das
nee,
mag
Kopfhaut sein. Kopfhaut ist doch schon.
Aber Fokuhila, du bist
ja, das ja, ja,
von
ja.
Dem. Es ist auf jeden Fall super. Drei Tage Bart und so, das Konzeptalbum Bahar ist super.
Ja, also wie gesagt, und dann habe ich dann die frühen Phasen nachgeholt. Ich weiß die auch zu schätzen, wo sie halt noch ein bisschen dreckiger und unreiner klingen.
Ja, ne? Also ich mag es auch, klar, aber ich habe immer mehr so mit den 90er Jahren Ärzte was anfangen können.
Und das ja. War halt noch sehr so unrein sozusagen. Und mittlerweile ist es ja sehr elaboriert und die haben jetzt halt einfach sehr feinsinnige Texte. Ne? Und die können, die haben halt auch ihr Können verbessert, auch musikalisch und können halt unglaublich viel spielen jetzt. Ne? Und haben natürlich Wortwitz in ihren Texten drin und eine Varianz an Musikrichtungen, die sie da abrufen können. Da schlackerst du mit den Ohren und das finde ich halt gut.
Ja. Ja, das stimmt.
Und Schrei nach Liebe natürlich, hier ist es ja auf Platz 13, war tatsächlich dann irgendwann mal, wann war es Platz Nummer 1? Vor 2 Jahren?
Es kann sein, ja.
Wurde ja tatsächlich Schrei nach Liebe so oft gekauft.
Aktion Arschloch.
Das, ja. Ja, um ja. Nazis die kalte Schulter zu zeigen, dass es tatsächlich mal auf Platz 1 gewählt wurde. Das fand ich irgendwie eine sehr coole Aktion. Das Lied an sich ist natürlich auch geil. Ist natürlich ein tolles Motiv für ein Comeback. Das Video ist toll. Mit Rott im Sarg. Nee, nicht Rott im Sarg. Rott ist ja der
Bela und
genau,
Farin.
Rott ist ja der trauert. Super.
Und es gibt kaum was Unterhaltsames als Ärzte-Interviews. Oder auch jetzt, ich habe letztens einen Podcast gehört mit Farin. So, also wenn die so interviewt werden und so, und das ist schon echt sehr, sehr
unterhaltsam. Ja, ich hatte eine Kassette mit einem Ärzte-Interview und die haben da, das habe ich auch rauf und runter gehört, immer auf meinem Kassettenspieler im Auto, den ich immer so mitgeschleppt habe. Wer redet denn davon?
Ich hab, warst du bei Ärzte-Konzerten, ne?
Ja, auf mehreren.
Ich auch erst in den 2000er Jahren. Ich rauf auf die Bühne Unsichtbar Tour ungefähr so 2000, 2001. Dann die Tour danach und ich war auf jeden Fall 2004 war ich auf dem Ärztekonzert und war auf dem Ärztekonzert unmittelbar, bevor ich von den Job bekommen habe, also mit dem ich jetzt so meine berufliche Karriere die letzten 16 Jahre halt fortgesetzt habe. Und ich war auf diesem Ärztekonzert und habe am Morgen nach diesem Ärztekonzert in Göttingen habe ich einen Anruf bekommen von dem damaligen Chef, dass sie mich halt einstellen wollen halt. Ne? Und ich war komplett taub von diesem Ärztekonzert. Und ich habe da diese Nummer gesehen, Anruf. Und wirklich, ja, Davis, wir würden Sie gerne einstellen. Was? Wir würden Sie gerne, was? Nein, ohne Scheiß. Und dann irgendwann, Sie können aber hören, oder? Normal schon. Und er sagte, der hätte fast aufgelegt, hat er mir dann Jahre später gesagt. Weil ich dachte, was ist denn das für ein Spinner? Den rufe ich Mittwoch morgens an, ne, und schreit mich an und sagt, was? Was? Aber das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Ach, herrlich. Ja, Liquido, Narkotika.
Erotika.
Ja. Ja, fällt mir nicht wirklich viel zu ein.
Doch, ja, das ist ja auch sehr eingängig. Mir fällt tatsächlich zu Nummer 11 nicht viel ein, weil ich nie Böse Onkels-Fan war. Und ich habe wirklich auch, glaube ich, 2, 3 Lieder in meinem Leben von denen gehört. Aber auch nur einmal und ich habe keine Ahnung.
Ich kann ein bisschen mehr, also ich habe viel von denen schon gehört und so. Ich war auch schon auf Konzerten vor langer, langer Zeit mal. Und das ist ein guter Song.
Ja, wenn du das sagst.
Das ist wirklich ein guter Song, der sehr gut in diese 90er-Jahre-Ära passt.
Ja, aber die hatten noch immer den Nimbus, irgendwie eine Nazi-Band zu sein.
Ja, das basierte halt auf eine Sache aus den ganz frühen 80er-Jahren halt, also wo die halt noch minderjährig zum Teil waren. Und das ist ein langes Thema halt. Aber ich kann dir nur sagen, also wenn ich glauben würde, dass sie das zu der Zeit oder heute auch noch im Ansatz wären, hätte ich das nicht gehört.
Ich wundere mich halt nur, dass sie dann in dem Most Wanted halt über den Ärzten stehen.
Ich weiß nicht, was die Grundlage von dieses Most, ist das ein Voting?
Ich denke ja.
Das kann ja nur ein...
Weil es gibt ja rauf und runter...
Der Song ist keine Single. Die haben ja keine Singles rausgebracht. Ne? Das ist einfach ein Track auf dem Album. Die waren ja nie eine Single-Band halt. Ne? Dass der Song jetzt da so ist, er passt nicht rein.
Ja.
in die anderen. Also er passt da überhaupt nicht rein, weil die haben nie, die haben, glaube ich, in ersten Jahre nach dem Song das erste Mal überhaupt eine Single rausgebracht, weil die haben immer, sie waren immer eine Albumband.
Ja, eine Liveband.
Ne? Ja. Da, ja, und eine Liveband. Und das ist zwar ein Song, der den den der da rauf und runter schon gespielt wurde, und das ist halt auch sehr, weißt du, so ein auf gute Freunde ist halt sowas wie ihr seid die geilsten halt, ne, so ein bisschen, ne? Sowas funktioniert
schon. Das ist so wie die Hosen an aber, Tagen wie diesen wahrscheinlich.
Ja, ja, okay. genau sowas ist das. Genau sowas ist das, und das ist es ist auf einem der für viele besten Songs dieser Band aus dem Jahr 96 eins. Aber es ist es wundert mich auch, dass er in dieser Liste ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Vor allen Dingen, weil MTV die ja immer boykottiert, also mal boykottiert hat, dann haben sie einen Masters über sie gemacht, dann haben sie wieder boykottiert. Also eigentlich ein bisschen komisch, das Ganze.
Dann lieber, wir können auch gute Freunde von Wieso, wollte ich sagen, noch ganz schnell.
Oh ja, ja. Oh, Wieso ist auch toll. Oh, Wieso ist super. Backstreet Boys, Everybody. Ja, damals total habe ich sie abgehatet, ne? Total gehasst. Die Nachfolgerband für Take That damals aus meiner Sicht. Und heute freue ich mich immer wieder, wenn ich irgendwie die Band oder die Songs in irgendeinem Film sehe. Zuletzt hier bei diesem, oh, wie heißt denn der Song? Das ist das Ende. Das vielleicht sehr symbolisch ist für... Das ist das Ende.
Kennst du die Sendung, in der James Corbin irgendwie die Backstreet Boys wieder auf die Bühne holt? Und mit denen zusammen, ja, tanzt, das ist auch super.
Ist Corwin doch der Typ, der Stormageddon's
Vater, oder? Ja, genau, Stormageddon's Papa.
Ja, genau. Stormageddon ist übrigens ein super Name. Stormageddon. Ja, aber super. Also es ist hier gerade, solche Songs sind halt 90er Jahre pur.
Ne? Ja, und die kannst du wunderbar auflegen. Boybands gehen immer.
Ja, und tatsächlich, mittlerweile kann man es auch so ein bisschen unerotisch, wollte ich gerade sagen, unironisch
tanzen. Ja, mittlerweile sind sie auch, ja, ein bisschen unerotischer geworden, das stimmt.
Ja, aber die sind ja auch jetzt, mal ehrlich, die müssten doch älter sein als wir, und wir sind doch schon
ja, definitiv sind die, obwohl Robbie Williams ist 2 Jahre älter als ich, also
ja, aber du bist auch so alt wie Byron.
Der ist immerhin 6 Tage älter als ich.
Obwohl ich das immer noch nicht glauben kann, also ganz ehrlich. Ich verlange irgendwie, wie nennt man das, wenn man die Knochen... ich verlange, ja. Irgendwann will ich von euch beiden, wäre das okay für dich? Robin hat sein okay gegeben. Bist du auch bereit dazu? Robin Edgar. Nein, aber es ist halt so, ja, Backstreet Boys halt, ne? Das ist, damals haben sie diese Lücke sehr gut gefüllt, die Texette damals hinterlassen hat, so in meiner Wahrnehmung zumindest, waren die dann sehr, sehr groß, und naja, und heute, damals waren die jungen Mädels da, und heute sind die erwachsenen jungen Mädels da.
Ich kann es bestätigen, wie gesagt, ich war letztes Jahr auf dem Take That Konzert.
Ja, aber Take That war ja noch irgendwie ein bisschen eine andere Hausnummer, oder?
Ich weiß, dass die damals in den 90ern sogar eine Hotline geschaltet haben, als Take That sich aufgelöst haben.
Kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern, wie Mädels rumgelaufen, also als Robby, nee, als Robby, also
ja, ich hatte zuerst Robby gegangen, ich hatte, genau.
Als er ausgestiegen ist, war das gefühlt schlimmer als die Auflösung der, ja, Band. Ja, das war, da weiß ich noch, dass da so Mädels, das habe ich noch so als Bild im Kopf, dass da so Mädels rumgelaufen sind mit so T-Shirts und dass sie damals auch, also wo dann hier so ganz viele Unterschriften waren gegen seinen Ausstieg und so, und dass man ja auch gesagt hat, hier, das ist ein ernstes Thema, Leute, bringt euch nicht um.
Ja, ja, genau.
Das wäre schon ganz, ja, gut. Krass,
total, ne? Total.
Naja, total. Und dann hat das Solo ja eigentlich ganz gut
gerissen. Ja, ne? Aber das kam auch nur durch, also wenn es Angels nicht gegeben, dann hätte er auch wahrscheinlich ein jähes Ende gefunden. Musikalisch,
ja, das,
und in Wirklichkeit.
Ja, ja, ja. Want you back? Want you back? Want you back for good? Ja, aber gut. Sonst Solo habe ich halt von den Einzelnen, also bei Backstreet Boys nicht so viel.
Achso, bei Backstreet Boys, halt, ja. Ich dachte, wenn bei, ja. Mark Owen hat ein richtig geiles Album gemacht.
Ich hörte auch, Gary Barlow hatte das
getan. Ja, Open Roads, genau, Gary Barlow. Ja. Habe ich. Was? Habe ich alles.
Warum wissen wir die Namen noch?
weil ich alle hier im Regal stehen habe. Also nicht die Jungs.
Was hat denn Howard noch?
Howard hat nicht viel gemacht.
Ach, das ist jetzt Riesenüberraschung.
Ja, ja. Also ich glaube, der hat auch versucht, aber ich glaube, das ist über den Versuch nicht hinausgegangen.
Ja, und damals, ja, und danach hast du sicher, also derzeit in deiner Jugend in der Eifel, hast du sicher 65, warst du auf Blue?
Ne? Ja, oh Gott, war ich blau in den 90ern.
Double D, Double Die. Warst du denn das erste Mal in der Eifel Blue?
Oh, das, ne, ist schon eine Weile her. Ich war nicht volljährig, oder? Das kann ich schon mal sagen.
Das war, da ging das ja auch, das war ja so ein bisschen, ne, so da, dieses Video mit den Computereffekten und mit diesem Alien war das doch, ne? Da, und dieser Blue, der war das nicht auch der Opening-Song von Iron Man 2?
Das weiß ich nicht.
Der Iron Man 2 fängt ja zu Beginn, oder warte mal, oder Iron Man 3. Ich glaube, Iron Man 3 fängt so an. Iron Man 3 fängt an mit einer Silvesterparty 99 von 99 auf 2000. Ne? Damit fängt der Film an und da siehst du halt, da hörst du halt, listen up.
Aber jetzt mal ehrlich, du bist doch bestimmt ein großer Fan von der Prinz von Bel-Air.
Natürlich.
Ist der Anfang nicht vom Prinz von Bel-Air geklaut?
Ja, finde ich auch, ja.
Super, sind wir uns einig.
Ja, ja. In West Philadelphia. Ja. Ja, oh, Prinz von Bel-Air, das ist auch so total 90er, ne? Ja. Das ist so wie A-Team. Wie, ja, aber
wie
so
wie A-Team. Da reden wir noch über Fernsehserie der 90er.
Unbedingt, ja, unbedingt. Sitcoms und so. Und, aber ganz ehrlich, da waren tolle Sachen dabei. Aber tatsächlich war, wenn ich mit den 80ern sowas verbinde wie A-Team, Knight Rider, sofort 80er, dann ist es sowas wie Prinz von Bel-Air, ist absolut 90er. Dieser ganze Style der Serie, die Farben, die Musik, ne? Was ist mit Raphael Della Ghetto geworden?
Aus Raphael Della Ghetto geworden. Was ist aus Steven Urkel geworden?
Stefan Urkel. Ja, ja, ja. Kann ich dir sagen, der hat irgendwann Filme für Asylum gedreht. Zuletzt habe ich gesehen, wie er gegen so einen Mechhai gekämpft hat. Dann hast du ganz verloren.
Okay.
Ja, und dann kam natürlich noch die Hip-Hop-Fraktion mit Dr. Dre featuring Snoop Dogg. Shizzle my nizzle for shizzle mit Still Dre.
War nie mein Ding, Hip-Hop.
90er Jahre Hip-Hop ist für mich tatsächlich Tupac und Notorious und so. Tatsächlich, das ist definitiv ein prägender Song, aber so die großen prägenden Songs der 90er, wie gesagt, wären für mich Tupac. Und dass das hier nicht drin ist, hier so von so Live and Die in L.A. oder Dear Mama und so, das finde ich eigentlich total ein Verbrechen an der Musik, dass das nicht drin ist. Also, aber Snoop Dogg ist total faszinierend, der Typ. Der wird auch gefühlt nicht älter.
Ist das der Typ, der dann als Meme bekannt wurde, weil er eine Auto-Tuning-Sendung gehabt hat und der mal gesagt hat,
nee, das war Exhibit.
Ah, okay.
Das war Exhibit. Exhibit, der diese furchtbar dreckige Lache immer hatte. Ne? Und dann immer, der immer diese Typen. Was ist eigentlich aus den Typen geworden, wenn sie ihre hochgetunten Karren dann wieder in ihre Ghetto-Gebiete zurückgefahren haben? Was ist eigentlich aus den Typen geworden? Nein, aber Snoop Dogg ist an sich schon irgendwie eine Kultfigur halt. Ne? Fast noch, der manchmal haut er auch so Musik raus, die ich auch heute noch geil finde. Er hat so ein Reggae-Album gemacht, Reincarnation, wo er so auf Bob Marley
Spuren war. Ja, er hält sich doch jetzt für die Reincarnation von Bob Marley, genau.
Das ist schon wieder vorbei. Okay. Das ist schon wieder, aber das war da so und da war er auch, da gibt es eine tolle Doku, wo er in auf Jamaika ist und so und diese Songs hat er hier mit den von Bob Marleys Band hat er die da geholt und auch so Reggae-Legenden, die da mit ihm Songs gesungen haben und so, und das ist ganz toll, das ist ein ganz tolles Album geworden. Und dann hat er auch mal so funky Songs gemacht, so Sexual Seduction und also, die sind einfach ganz, ganz toll. Der hat immer mal wieder richtig coole Mucke gemacht. Also, und der ist halt irgendwie auch, ja, auch als Darsteller spielt er sich zwar irgendwie immer selber, ne? Aber er ist halt auch irgendwie eine so unfassbar unterhaltsame Figur. Also so vom Typ her. Der hat mal es gibt eine MTV-Serie, wo er so ein Football-Team coacht. Also in Wirklichkeit, wo sie uns so erzählen, da gibt es er hat ein Projekt, wo er so Kinder, die aus sozial schwachen Familien sind, in ein Football-Team holt, so quasi aus dem Ganggebiet rausholt. Die arbeiten, die sind dann in so einem Football-Team und er ist der Coach. Ne, und er coacht die für so eine MTV-Serie. Aber auch in dieser Serie ist es offensichtlich, dass er nur ab und zu vorbeikommt. Ne, dass er eigentlich einen Profi-Coach hat, der die trainiert. Und er kommt dann zu wichtigen Spielen und so, kommt er dann so und macht dann mal was vom Spielfeld. Das ist total offensichtlich, dass er nur dann da ist. Ja. Halt, ne? Und dann gibt es auch so Gespräche, wenn er so mit den Eltern Gespräche führt, über die Probleme, die ihre Kinder haben. Da gibt es so ein ganz tolles Gespräch mit dem Vater. Also, das ist nicht, der Vater ist alleinerziehend, hat eine Tochter und einen Sohn und die Tochter ist vor ein paar Jahren irgendwie beim Autounfall ums Leben gekommen und der hat seitdem total Angst um seinen Sohn. Also, der lässt ihn überhaupt nicht, keine Freiheiten und so, weil er Angst hat, ihn irgendwie auch zu verlieren. Und dann ist Snoop Dogg genau der Richtige, der darüber mit dir ein Gespräch führt, ne? Und er erzählt ihm dann halt, seine Kinder, die hätten ja, er hätte ja für alles, für die Kinderbetreuung Leute, die das für ihn machen. Ne? Aber er sagte, aber er will trotzdem immer einen Bericht, wie es läuft. Da dachte ich so.
Okay. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch.
Ja, das ist so unfassbar. Wenn der Typ dann, da wird dann so diese Story, er hat dann so einen Schrein für seine verstorbene Tochter und dann sitzt dann Snoop Dogg und sagt, weißt du, ich habe ja für meine Kinder, da habe ich ja auch so Leute, die das so für mich, ne, weil ich weiß, ich bin viel unterwegs. Ne? Er sagt, ich bin viel weg und so. Aber ich sag dir, ich kann dich verstehen, wie das ist so als Vater. Ich lass mir jeden Tag erzählen, wie es bei denen läuft. Aber man muss auch mal loslassen können. Das dachte ich so, Alter! Deshalb möchte ich, dass Snoop Dogg generell sich um die Probleme dieser Welt kümmert. Nein, aber wie gesagt, was ich damit nur sagen will, lange Rede, gar keinen Sinn. Durchaus ein großer Song, stilprägend auch für die Ära, aber ich hätte mir da ein paar andere eigentlich eher erwartet. Mm. Ne? Dann haben wir Gigi D'Agostino.
Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, oder weil die Amerikaner das nicht aussprechen können, heißt es auch Fly With Me.
Ja. Ja,
ist... Oh, nee, komm, ja, 98, halt großartiges Lied. Ich verbinde unglaublich viele Erinnerungen mit diesem Lied an Frauen, die in Diskos tanzen, mit denen ich mal zusammen war. Und
mit den Diskos oder den Frauen?
Beides.
Sascha war 2 Jahre lang mit einer Disco zusammen.
Ich habe da gewohnt. Damals gab es eine Disco, in Chemnitz war das damals, eine Disco, deren Eingangsbereich ein Grill stand. Es wurde in-house quasi auf Holzkohle gegrillt. Man hat gerochen wie, keine Ahnung, was aus dieser Disco kam, aber es war lustig.
Krass, oder?
Ja, total.
Ach, Mann, das ist echt, es ist schon.
Und das Lied, ich hab's dir eben bei Spotify, per Spotify geschickt oder bei Streamer geschickt, das Spotify-Lied, eine Coverversion davon, eine Akustik-Coverversion. Es ist geil, es bleibt im Kopf, es ist ein super, super tolles Lied. Und vor allen Dingen, Gigi D'Agostino schafft es ja tatsächlich, mal alle 20 Jahre auf der Bildfläche zu erscheinen. Irgendwie so ein Number 10 hin Lied einfach mal reinzuwerfen und wieder zu verschwinden. Das ist ja, In Your Mind, was jetzt rausgekommen ist, ist ja auch von ihm.
Stimmt, ja. Ja, stimmt, du hast recht.
Ja. Der hat nicht viele Lieder gemacht, glaube ich. Aber halt, was er gemacht hat, ist halt alles Chart-Erfolg gewesen.
Ja, du meinst, reicht alle 5 Jahre rauszukommen und Nummer 1-Hit irgendwie zu machen, ne?
Ja.
Ja, gut.
Die nächste Band hat viele Nummer 1 Hits, glaube ich, gehabt oder zumindest viele Hits.
Und uns beigebracht, was Gleichstrom, Wechselstrom bedeutet. AC/DC mit Thunder.
Und da war ich etwas irritiert, weil das hätte ich tatsächlich noch in den 80ern verortet, aber es ist 1990 rausgekommen.
Ja, das Album ist auch genau, ist von 1990 tatsächlich. Ja. Ist tatsächlich auch einer der AC/DC-Stücke, die ich irgendwie gefühlt am häufigsten auf Partys höre. Also
ja, von AC/DC, weil man die besoffen meist mitgrölen kann.
Sander, ja.
Die auch schöne Gitarren,
ein schönes Riff. Ja, ist auch super. Ein Kumpel von mir heißt Donner, der muss sich das dann immer anhören, wenn ich dann einen Pegel drin habe.
In der Gikottbus hatte mal einen Trainer, der hieß Sander. Und ich hab nie verstanden, warum das in den Fanblogs nicht ein Ding war. Dass alle dann, Sander. Aber
ich war der Einzige, der das gemacht hat. Wenn die alle so krank sind wie du. Wenn ich alle so.
Aber ist so geil, wenn man das. Ich bin ja kein Fußballfan, aber dann hätte ich das ja, wenn ich ins Stadion gegangen wäre, hätte ich das ja etabliert. Aber naja.
Ja, aber es ist komisch. Ich bin auch so, man hat das dann sofort im Kopf, ne? Wenn man sowas hört, hat man sofort.
Sander. Tatsächlich bin das Lied, mit dem ich mit AC/DC am ehesten in Kontakt gekommen bin, was ich am ehesten noch mit AC/DC verbinde, ist You Could Be Mine. Quatsch, das ist ja gar nicht, ist ja von Guns N' Roses.
Das ist von
Guns N' Roses. Wollte gerade sagen, vergiss, was ich gesagt habe. Weil, das hatte ich mit Terminator 2.
Beschwerden von AC/DC-Fans an folgendes Postfach. Der Mann weiß übrigens, die Purple richtig einzuordnen. Eigentlich können wir dich ja der Hardrock-Fraktion. Wenn sie jetzt dieses Jahr nicht mehr zu Konzerten kann, können sie dir ja ein bisschen.
Aber ich wundere mich, dass Guns N' Roses da nicht drinsteht.
Es wundert mich einiges an dieser Liste. Wo hast du diese verdammte Liste her? Naja, auf jeden Fall sind wir dann nochmal bei bei der 90er-Jahre-Hip-Hop-Fraktion mit Gangsta's Paradise, Coolio, sein großer und eigentlich sein einziger wirklich großer Hit. Gangsta's Paradise war damals der Titelscore des gleichnamigen Films mit Michelle Pfeiffer, wo man uns beigebracht hat, dass eine Lehrerin in einer Ghetto-Schule den Unterschied machen kann.
So sieht's aus.
Ist ein Song, der auch so ein bisschen von der Hook lebt. Ne?
Und von dem Chor.
Und von dem Chor, ja. Ist tatsächlich, kann man unbestreiten sagen, ist einer der Mainstream-Songs. Der Mitte 90er Jahre Hip-Hop, der hatte einfach so was schön Melodisches.
Richtig.
Auch so ein bisschen. Ich sag so, was ich bei Tupac auch immer toll fand, war so, ja, Ghetto-Gospel trifft's am besten.
Ich kenne auch Exhibit Paparazzi zum Beispiel. Das war eines der ersten Lieder, das ich damals in den 90ern mir als MP3 runtergeladen habe.
Echt? Ja. Ich kenne ich noch, weil da auch so um die 2000er rum, der hatte diesen Song X. Ne? X. Und dann haben sie alle auf der Tanzfläche dieses X gemacht. Da kann ich mich noch so erinnern an hier so die örtlichen Dorfdisse. Ne? Und dann alle dieser Song und X. Und wenn, weißt du, und wenn es ist einfach in so Dorfdiskos, wo du dann mit deinen zwei Bierflaschen stehst, ist es einfach immer eine schlechte Idee, wenn du irgendwas mit den Armen machen musst. Ich war schon froh, dass ich bei diesem Song nicht auf die immer dieses, wo man auf die, wie heißt denn dieser Song, wo man immer auf den Boden, auf den Boden geht? Ja, We Will Rock You. Da war ich schon immer froh, dass ich es dann bis zum Stuhl geschafft hatte mit meinem Bier, mit meinem Meta-Bier. Weißt du? Naja. Dann weißt du was, wenn man das nämlich hatte und da irgendwie dann weißt du, dann fällst du hin und so, und dann hast du natürlich nichts anderes als Schmerzen. Ja. Ne? Nothing else matters. Ja, Metallica.
Metallica darf nicht fehlen in dieser Liste. Aber
definitiv,
was ich doch zu Paradise sagen wollte, da gibt es übrigens, wie jetzt viele von den Top 5 Liedern, gibt es eine geile Coverversion von Weird Al Yankovic. Amish Paradise.
Stimmt, Amish Paradise, ja. Weird Al Yankovic, der Mann, der auch nicht älter wird.
Richtig, der jetzt besser aussieht als in den 80ern.
Ja, tatsächlich. Kennst du Fat?
Ja.
Die Bad-Version. Warum ist eigentlich Michael Jackson nicht in dieser Liste?
Mit dem Earth-Song müsste er drin sein.
Ja.
Oder?
Nee, ist er nicht.
Nee, also er müsste drin sein. Also, wenn es nach uns ginge, mit dem Earth-Song?
Ja, ist wahrscheinlich weiter hinten. Die Liste geht ja auch weiter. Wir haben ja bei 20 angefangen. Es kommt ja auch noch hier, wenn ich nur ganz kurz nach hinten gehe, da habe ich auch noch hier Hits wie Lou Bega, Mambo Number 5.
Was ist Mambo Number 4, 1 bis 4 geworden?
Die sind im 1 bis 3 ist damals im Sumpf versunken und 4 ist abgefackelt, weil du gekokelt hast. Ne? Aber Metallica darf nicht fehlen und Nothing Else Matters ist mit Sicherheit auch einer der geilsten Songs.
Von Metallica tatsächlich in Mitte der 90er ganz groß rausgekommen mit ihrem Unplugged-Album.
Du meinst S&M?
Das kann sein.
Es ist von 98 muss das gewesen sein. Genau, mit auch dem leider verstorbenen Michael Carmen, der das arrangiert hat. Ja, das war total großartig. Und ich mag auch die 90er Jahre Metallica-Phase sehr gerne. Das Melodische. Reload habe ich gemocht. Black Album, klar. Ich weiß, es ist alles so ein bisschen die True-Fans und die das in den 80ern abgefeiert haben. Alles gut, habe ich auch gemocht, aber ich war tatsächlich auch da eher der 90er-Jahre-Kid tatsächlich. Also mir hat das Melodische immer so ein bisschen, also sehr, sehr
gut gefallen. Ja, ich gebe zu, ich stehe auf Mainstream, also insofern passt das ganz gut.
Ja, es gibt schon einen Grund, warum das so und heißt.
Ich weiß noch, ein Kumpel von mir hat das Album auf Minidisc gehabt und hat er nicht im Auto einen Minidisc-Player gehabt, der Freak.
Alter, krass.
Echt? Ja, ich hab hier auch noch nebenan steht auch noch ein Minidisc-Player in einem Karton. Weil das war mal eine Zeit lang, ich habe es auch für die Arbeit gebraucht, weil der Minidisc-Recorder, den ich hatte von Sharp, an den von Sony kann man kein Mikrofon anschließen, weil Sony natürlich das verhindern wollte. An den von Sharp ging das und das habe ich als Aufnahmegerät für meine Arbeit benutzt. Hab eine Zeit lang halt auf Minidisc aufgenommen.
Krass, ne?
Aber Sony hat ja tatsächlich das 1:1 Digitalkopieren unterbunden. Ne? Also du hast ein digitales Format und darfst nicht kopieren. Wie bescheuert ist das denn?
Ja, ich weiß nicht. Das war damals so, sie verkaufen dir Brenner und sie verkaufen dir Rohlinge. Ne? Genau. Und dann, die nutzen die, wir verkaufen den 100er Spindeln und die nutzen die Schweine. Damit konnte keiner rechnen, ne? Tja, und dann natürlich den Song, den wir in der letzten Ausgabe ja schon als sehr hoch gepriesen haben, nämlich Nirvana, natürlich mit dem legendären Smells Like Teen Spirit, inspiriert nach einem
Parfüm.
Parfüm, das Teen Spirit hieß, genau. Und Kurt Cobain smells like Teen Spirit.
Genau. Auch da gibt es eine Birgit Aljekovic-Coverversion von.
Ja.
Die fast eins zu eins das Video nachgemacht hat.
Ja, aber ich kann dir, sagen,
die Kühe.
Der Tod von Kurt Cobain war damals so das erste, so MTV, also das erste Erlebnis bei mir, wo ich so einen großen Musiker so bewusst wahrgenommen verloren habe, weißt du? Das war, also ich habe ja nicht Jim Morrisons Tod mitgekriegt halt, ne? Oder Bon Scott oder so, weißt du? Aber tatsächlich war es, oder es Janis Joplin.
Amy Winehouse.
Amy Winehouse dann schon, ja, ja. Ja, Amy Winehouse, ne? Oh, die hat auch eine tolle Stimme. Nein, aber das war tatsächlich der Tod damals von Kurt Cobain und das war auch echt, das ist mir nahe gegangen. Ja. Damals, also als Ray Cox es damals auf MTV News verbreitet hat. Ja, ja. Ach, das war schon toll. Ganz krasse
ja,
Ära.
Hatte,
ja, auch nur drei Alben, vier Alben, glaube ich. Das Unplugged ist das legendärste, glaube ich, ne? Nach Nevermind, das Album und dann halt, das MTV Unplugged, das legendäre.
Also, wo wir vorhin schon über Metallica Unplugged gesprochen haben, es gab ja in den 90ern diese Unplugged-Phase. Die dann irgendwann mal gab es ein Album, ich glaube, das war von U96, das hieß dann Replugged. Weil das dann irgendwie ein paar Leuten auf den Sack gegangen ist, dass alle mit Orchester irgendwie und nur Unplugged spielen.
Oh, ich mag so Unplugged-Dinger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das auch so Akustik-Dinger, ich finde, das hat was. Ich höre das gerne und wenn es cool arrangiert ist und so, dann hat das wirklich was. Ich habe auch lange aber in dem Irrglauben gelebt, dass so ein Unplugged so was ganz Besonderes war, was nur so richtig coole Künstler bekommen haben. Und dann habe ich mal gegoogelt, wer alles schon MTV Unplugged hatte und da waren auch eine Menge dabei, wo ich mir gesagt habe, wer ist
Scooter.
Was ist das? Nee. Hyper. Also eine Lounge-Version war super. Kennst du das? Nur so kleine Eis. Kennst du, es gibt, wie heißt denn die Band? Irgendwas mit Ray? Lounge Against the Machine heißen die. Genau, also von Rage Against the Machine. Und die machen Lounge-Version, also so eigentlich wie Fahrstuhlmucke so ein bisschen, ne? Von so berühmten Songs oder von so eigentlich viel härteren Songs, ne? Und die haben es auch mal so in den Film geschafft, in Dawn of the Dead, in das Remake von 2003, wo zum ersten Mal die Zombies schnell laufen konnten halt, ne? Und dann hörst du im Fahrstuhl dieses Get up, cannot get down with the sickness, your mother can up, come on, get down with the sickness. Und das ist super. Habe ich mir das Album damals besorgt, das ist großartig. Lounge-Version von so echt total, ne? Get ready to die, da.
Also das klingt wie Richard Cheese. Sunny Side of the Moon.
Ja, genau. Es ist sogar vielleicht Richard Cheese.
Weil da ist das definitiv drauf. Das Album habe ich nämlich. Da ist auch People Equal Shit drauf. Und,
warte mal. Es könnte sein, dass es sogar Richard Cheese ist. Aber es ist super. Get ready to die.
Ja. Das kommt mir total bekannt vor.
Das ist das wahrscheinlich. Oder dann heißt das Album. Warte mal. Vielleicht.
Das Album heißt Sunny Side.
Das heißt sogar wirklich so. Nein, es ist das Album. Es ist Richard Cheese mit dem Album Launch Against the Machine. Das Album heißt
okay.
So, genau. Ja, genau. Und da ist auch das mit diesem Get Ready to Die. Da. Das ist Down with the Sickness, genau. Genau, das ist super. Und in dieses da. Sowas finde ich total großartig.
Von Down with the Sickness gibt es übrigens auch eine Akkordeon-Version von Weird Al Yankovic.
Ja, ich weiß, es gibt doch von allem eine Akkordeon-Version von Weird Al Yankovic. Ah,
von Wonderwall eine gibt, weiß ich nicht.
Nee, aber noch ein Wort zu Nirvana. Nirvana hat aber eine Sache noch hervorgebracht. Einen der besten, nettesten Menschen gefühlt der Welt, nämlich Dave Grohl. Ja. Und ganz viel Liebe für die Foo Fighters. Ja. Und alles, was dieser Mann noch so macht, weltweit.
Kennst du das Bild, wo dann die Teenager-Tochter von Herrn Grohl gelangweilt, mit dem Handy am Bühnenrand sitzt? Das heißt, du kannst Dave Grohl sein und deine Teenager-Tochter findet dich trotzdem blöde.
Ja, aber hat er das nicht sogar gepostet irgendwie? Das ist nämlich auch so der Move von ihm. Ich finde es immer noch beeindruckend, jetzt das, wo er sich das Bein gebrochen hat auf der Bühne, weil er runter und dann ist er drauf wieder und hat sich hingesetzt und hat den Rest des Sets gespielt, also hat er mit gebrochenem Bein auf der Bühne den Rest des Konzerts gespielt.
Toller Typ.
Und ja, und ich war dabei, als die Beatsteaks ein Konzert abgebrochen haben, weil der Sänger sich in den Finger geschnitten hat. Und dann später ist dann noch so ein Foto veröffentlicht worden, wo er sagte, oh, musste mit 3 Stichen genäht werden und so, ne? Und da haben die das Konzert abgebrochen nach, gut, dass ich so betrunken gewesen bin, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Ich habe gedacht, das wäre regulär vorbei. Ich war erst wütend, als wir schon zu Hause waren, weil ich da erst gecheckt habe, dass die es abgebrochen haben. Da war ich immer so.
Ja, der Anime ist speziell.
Offensichtlich.
Ich habe schon quasi im Backstreet Boys Bereich, im Backstage Bereich diverse Interviews geführt mit den Beatsteaks. Ja. Mhm.
Ich mag die. Also ich finde die auch toll und so. Und ich habe auch damals, als ich das erste Mal gesehen habe, war sie auch Vorband von den Ärzten. Das ist, wie gesagt, schon urlange her. Und da habe ich dann bei denen am Merchandise stand, mit denen gequatscht auch und habe dann noch Kassetten von denen gekauft und so. Ne? Hier 48, 49 auf Kassette.
Richtig
so,
geil, ne? War müsste letztes Jahr gewesen sein, Ärzte Beatsteaks-Konzert in Berlin. Und die haben so mit allen möglichen Leuten zusammengespielt, die haben sie auf die Bühne geholt, mit denen sie schon zusammen Songs gemacht haben. Und ich dachte eigentlich so, eigentlich müssten die Ärzte ja da auch hin, ne? Und dann haben sie dann irgendwie einmal Zugabe gemacht und dann ging's wieder von der Bühne, alle haben wieder Zugabe gerufen. Dann haben sie dann so eine Videokamera aufgestellt im Backstage-Bereich, wo sie dann die Leute angefeuert haben, die sollen Zugabe machen. Und die Bühne war halt dunkel und sie gehen halt, du siehst halt, auf den Monitoren, wie sie den Backstage-Bereich verlassen. Und du denkst, sie kommen jetzt auf die Bühne. Aber Licht geht an auf der Bühne und die Ärzte stehen drauf. Und spielen halt 3 Songs. Das war geil.
Ja, geil, ja? Super, oder? Ach, schön. Es war auch kein Diss gegen die Beatsteaks.
Ja, ich mag die auch. Aber es sind halt Künstler, ne? Also zumindest zum Teil.
Ja, Künstler. Wie wir Podcaster, was wir sind ja auch.
Ja, schwierig. Manche, ja.
Ne, ich lasse mich immer zum Aufnahmegerät tragen.
Ich wasche mich selber mit einem Schwamm, den ich um meinen Stock gewickelt habe. Oh.
Hast du nicht letztens dieses sehnlose Mikrofon gesehen, was den Podcast-Preis des Jahres gewonnen hat?
In Rod We Trust.
Sascha ist ab nächste Woche auf Podimo online. Ist er only mit 2 Shows vertreten. Eine Samstagabend-Live-Show. Wir nennen es An Evening with Sascha und das wäre super. Das wäre super. Genau. Wonderwall Oasis, toll. Ja. Toll, wenn sich noch nur Noel und Joel oder wie sie heißen. Noel und wie ist der andere?
Ah, ich vergesse es auch immer.
Liam, genau, wenn die sich nur besser verstanden hätten. Oh, das war die Britpop-Ära in den 90er Jahren. Da, wie gesagt, Oasis und natürlich Pulp, ne?
Pulp und wie heißen die? I Walked This Lonely Road? Boulevard
of Broken Dreams? Ja, das war Green Day.
Echt?
Boulevard of Broken Dreams ist Green Day.
Es gibt nämlich eine geile.
Wo ist denn Green Day in dieser Liste?
Also, aber sind die nicht auch in den 90ern, Green Day?
Garbage-Bag? Ja, Green Day war
klar, natürlich.
Doki. Ja, klar, natürlich. Doki und noch 10 Jahre, die haben alle 10 Jahre immer ein super Album. 10 Jahre später kam American Idiot. Und da war hier Broken, war auch Boulevard
of Broken Dreams. Und es gibt ein geiles Mashup von Wonderwall und Boulevard of Broken Dreams.
Ah, das sind doch beides tolle Songs. Aber das, wie sagt ein guter Freund von mir mal, das Jesus of Suburbia von Green Day ist das Bohemian Rhapsody dieser Generation. Da habe ich neben ihm gesessen und gesagt, wow, so aus dem Nichts raus. Wow, das ist aber das sind große Worte. Hört, unterbrecht die Live-Schaltung. Ja, ah, super. Ja, Wonderwall war toll. Zu Wonderwall hatte ich irgendwie ein ganz cooles Erlebnis mal mit in der Kneipe. Und zwar ist da halt irgendwann Wonderwall halt gespielt worden. Und gefühlt die ganze Kneipe hat diesen Song
mitgesungen. Wollte ich gerade anmerken. Hier, ich glaube, das ist der Smash-Hit auf Karaoke-Partys auch.
Ja, wir haben da alle gesessen und einfach nur Wonderwall. Einfach, und das war irgendwie so, keiner hat was anderes gemacht. Wir haben da, die Bedienung hat so vor sich hin bedient, weißt du, die Trinker trinken Flinker und die Zapfer zapfen Tapfer, weißt du so. Und wir haben, der Rest von uns hat mehr Recht als schlecht, mehr schlecht als Recht Wonderwall.
Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die eine Gruppe singt and maybe und dann fängt die andere rein und maybe und wiederholt das nochmal.
Ja, richtig, genau. Ja.
Wunderbar, genau so soll es sein. Ey,
warst du an dem Abend bei uns hier in der Kneipe?
Ich war aber nach der Timelash in Kassel in der Karaoke-Bar.
Du warst der andere, ich war ja mit den Chinesen auf der I wanna be. I wanna be with. Großartig. Ja, und dann die Nummer 1 und das verstehe ich
auch nicht.
Backstreet Boys, okay, aber I Want It That Way, hä?
Everybody hatten wir also, ja schon, ne?
Ja, trotzdem verstehe ich nicht, warum das auf, die Nummer ein, auf der Nummer 1 ist.
Auch da gibt es eine Weird Ankovic-Version von.
Ja, aber also, es ist, wie gesagt, also ist irgendwie nicht weiß ich nicht. Ich würde noch ganz kurz noch in diese andere Liste, die Hits der 90er, die Chartsurfer gehen. Und zwar nur mal ganz kurz im Schnelldurchlauf, würde ich mal sagen, haben wir Nummer 1, die längste Single der Welt, Wolfgang Petri. Ja, das ist so mein pur Hitmix, den ich immer wieder fordere, wenn ich das fünfte Humpen Bier drin habe.
20 Minuten noch was oder sowas geht die, ne? Tatsächlich.
Genau, da haben wir, der Himmel brennt, die Engel fliehen.
Ja. Ich habe große Erinnerungen dran, wie ich im Kaufhaus in unserem Nachbarort in der Schallplattenabteilung, die längst nicht mehr existiert, herumgestromert bin und es lief die längste Single der Welt über die Lautsprecher und stand auch natürlich gleichzeitig im Regal. Also nicht bei mir, aber halt in dem Kaufhaus.
Großartig. Ja. Großartig. Ja, dann natürlich der Winterveränderung, der Wind of Change von den Scorpions. Ja, eine Band, die sich dir wahrscheinlich überhaupt nicht
erinnert. Also eigentlich eine der Hymnen der 90er, der frühen.
Mhm, genau. Nicht nur durch den Otto-Film, nicht nur durch Otto den Liebesfilm, ne? Sondern tatsächlich Wind of Change ist ja der Smasher der Scorpions. Ja,
eine Band aus Hannover.
Eine Band aus Hannover, also würde ich eben werben. Wir sind eine Band aus Hannover. Dann haben wir Time to Say Goodbye, ja, Andrea Bocelli und Sarah Brightman. Ja. Ne, Time to Say Goodbye. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir endlich die von uns schon vermissten Gunners, nämlich mit November Rain.
Zu Recht.
Da kannst du wieder dein Rant lassen mit, dass der letzte Teil, der beste Teil des Songs ist.
Das werde ich nicht nochmal tun.
Ich stimme dir zu, denn das ist auch mein Life, nämlich Dr. Alban mit It's My Life haben wir da noch. Dann haben wir die Eroberung des Paradieses von Vangelis.
Das war auch Teil eines Films, ne?
Ja, 1492, Conquest of Paradise mit dem unfassbar guten Gérard Depardieu. Als er spielte, wer war Christoph Columbus, genau. Ne? Glaube ich, ne? Ja, genau. Da, Hathaway hatten wir dann natürlich. Ich habe den auch nie gesehen, tatsächlich, ja. Dann halte ich fest, denn verdammt, ich liebe dich. Also, du weißt schon. Von Matthias Reim. Das ist übrigens immer noch ein Video. Sitze hier schon wieder.
Da gibt's ein Video zu?
Schon Mitternacht. Da gibt's, kennst du das nicht von Verdammt, ich liebe? Da gibt's ein super Video.
Das kenne ich nicht.
Schicke ich dir nachher. Das ist ganz großartig. Verdammt, ich liebe dich. Ne, es ist wirklich, das ist ganz große deutsche Musikvideo-Inspiration.
Matthias Reim ist übrigens auch ein krasser Typ. Ne? Also ich meine, der hat natürlich in den 90ern Schmodder mit Verdammt, ich liebe dich gemacht, ist dann grandios abgestürzt, wie viele Schlagersänger, die an die falschen Anleger gekommen sind, oder an die falschen Berater. Ja. Dann die Scheidung von dem singenden Schlumpf. Und der hat sich wieder sowas von auf die Füße gekämpft. Also echt hochachten von Matthias Reim. Ja. Dass ich das mal sagen würde. Ja. Aber.
Ja, der hat sich aber tatsächlich selber aus den Schulden rausschlawinert. Ja,
Wahnsinn.
Ja? Ah, krass, ne? Ich weiß gar nicht, ob das, oder ist das hier dieses Video, was ich dir... Nee, das ist das Original-Video. Das ist super. Das ist total super. Du musst dir nachher mal angucken.
Das mache ich. Genau.
Dann haben wir All That He Wants, Ace of Base.
Das Ace Album Happy Nation steht hier neben mir im Regal. Das habe ich mir damals in den 90ern auch tatsächlich gekauft.
Ich assoziiere Ace of Base immer noch mit der South Park-Folge. Mit dem Typen, den sie 1998 aufgetaut haben, nachdem er 1996 eingefroren wurde. Das ist immer so geil, wie sie ihn in so einem Zimmer aus dem Jahr 96, das war Glas. Fand, ne? Der Mann war 2 Jahre lang eingefroren. Der Mann hat überhaupt kein Verständnis für unsere Sprache. Und dann steht er da hinter dieser Scheibe. Hallo. Und dann siehst du im Hintergrund so ein Independence Day Poster und ein Fargo Poster. Ne? Und dann hörst du die ganze Zeit Ace of Base. I saw the sight. I opened it. Und jetzt versucht er mit seinem primitiven 56K-Modem Zugang zum Internet zu gelangen. Das ist super. Der Mann, den sie 96 eingefroren haben, 98. Das ist so geil. Hallo. Er versucht sich jetzt an seine Umgebung zu gewöhnen. Kann ich hier raus? Wir wissen nicht, wie seine Art von Kommunikation ist, eine völlig andere. Das ist super. Ja,
großartig.
Dann Alain West sagt
da
mir
musste
nichts,
ich tatsächlich erstmal nachgucken. Das ist das Ding, dass wenn du es hörst, erkennst du sofort, was so afrikanisch klingt. La 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 la. Okay.
Das ist mir Moin.
Ja, ja, Captain Hollywood Project. Das ist auch, dann kommt tatsächlich Snap, endlich Rhythm is a Dancer. It's a kind of passion. You can feel it in the air.
Ja, genau. Dann haben wir aber auch Celine Dion, denn sie hat unser Herz berührt damals. Ne? Denn als wir, warst du in Titanic?
Ich war tatsächlich im Kino in Titanic. Ich weiß, dass ich damals einen Trailer gesehen habe für Titanic und gedacht habe, wow, weil war groß CGI, das war halt von der Optik halt großartig. Es gibt übrigens einen sehr schönen Film von oder Besprechung von Red Letter Media, die kennst du wahrscheinlich, ne? Müsste sogar ein Blinke-Review sein von Titanic. Und da zeigt er so, dass sie am Anfang den Film komplett anders vermarktet haben als dann am Ende. Weil als die Trailer rausgekommen sind am Anfang und es gibt irgendwie auch schon Merch und sowas, war halt von der greatest love story ever told keine Spur. Es war halt der Katastrophenfilm, die Titanic rammt den Eisberg. Mhm. Und diesen ganzen Schnulz mit Kate und Jack haben sie halt irgendwie später erst irgendwie offensiv vermarktet.
Ja, aber es war wahrscheinlich die Wirtschaft.
Und das war total die richtige Entscheidung, weil die ganzen Damen sind halt in diesen Film gegangen wegen Jack und Kate und wir sind halt reingegangen, geil, Eisberg.
Ja, ich bin damals reingegangen, weil ich hatte damals ein Mädel kennengelernt. Und,
ich hab's nicht gesehen. Ich hab gelogen. Ich hab's nicht im Kino gesehen.
Ah, okay. Ich hab damals, ich rechnete mir was aus. War aber nach dem Film so traurig, dass ich sie nachher. Ich hat mich wirklich. Man glaubt's nicht, aber mich berühren solche Filme dann tatsächlich. Und ich war total traurig, dass ich hab sie nach Hause gefahren und. Weil man, die armen Menschen, tatsächlich, also ich war wirklich, ich hätte mir einen anderen Film aussuchen sollen. Wir hätten in James Bond gehen sollen. Ah, verdammt. Aber du weißt ja, es geht ja um everything I do it for
auch
you.
Hier, auch das ist eine Auskopplung aus einem Film, ne?
Aus Robin Hood. Mit Kevin Costner. Der Mann, pass auf, dessen Karriere durch den Postmann beendet.
Hat er nicht auch Waterworld gemacht?
Ja, aber Waterworld hat nur den Nimbus eines Flops, war es aber nicht. Viel schlimmer war, ja, tatsächlich. Er war zwar sauteuer für die Zeit und damals auch der teuerste Film, aber das war nur sehr kurz so und der Film hat trotzdem sein Geld eingespielt. Er war jetzt kein Mega-Hit, aber er war auch kein Flop. Ne? Er hat danach tatsächlich, wie bei vielen, kam die Rechnung mit dem Postmann.
Tatsächlich. Damit hat er dann seine Karriere beendet. Die Szene bei den Simpsons, wo Lisa irgendwie so einen riesengroßen Bildschirm testet und da läuft dann der Postmann. Oh, mit Audiokommentar.
Es tut mir leid.
Es tut mir so leid.
Und dann steht doch nicht Kevin Costner sogar selber und sagt und entschuldigt sich live und so. Ja, weil hast du Postman mal gesehen?
Ich habe
Postman ist total schlecht. Postal ist aber auch, Postal hat immer noch die beste Intro-Szene. Die mit dem Flugzeug. Das ist so, wie viel garantiert er uns denn? Er sagt, es gibt nicht mehr genug für alle.
Also Postal ist irgendwie von den ganzen Uwe Boll-Filmen tatsächlich der beste.
Ja,
ist auch so. Ich habe mehrfach herzhaft gelacht bei diesem Film.
Ja. Ja, das ist auch, aber da ist er auch noch so richtig, ist ja sowieso recht selbstreferenziell. Ja, ja. Aber wo er dann sagt, und sie haben immer behauptet, ich hätte mein Geld mit meine Filme mit Nazi-Gold finanziert.
Ich kann sie in Zähne bezahlen, recht. Oder was war
das? Ja, das ist super. Ich kann sie in Zahngold bezahlen. Zahngold, das ist echt. Nein, aber tatsächlich war Postman, ich weiß auch nicht, wie der darauf kam, wenn schon Waterworld so kritisiert wurde, hat er gesagt, wir machen denselben Film nur noch blöder, nochmal. Ja? Das ist tatsächlich Postman. Dann, das Boot, ne, U96.
Großartiges, ich mag
definitiv
den Soundtrack von Klaus Doldinger und ich mag auch die U96-Version, auch so ein Guilty Pleasure.
Ja, das ist so, Guilty Pleasure ist es, ist ein guter Begriff. U10 Sharp sagt mir
überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Und jetzt wieder eine Auskopplung aus einem Film, nämlich aus 4 Hochzeiten und einem Todesfall.
Love is all around, wet, ja. Ne? Dann natürlich Gregor der Song,
stellt sich, alle getanzt stellt sich haben. Heraus, Liebe ist tatsächlich all around.
Oh ja.
Tatsächlich, Liebe darf Weihnachten nicht fehlen bei mir.
Hab ich dir schon mal gesagt, ich habe dir noch nie gesehen.
Echt nicht?
Nein, ich habe tatsächlich Liebe noch nie gesehen. Oh,
guck sie an.
Das ist der Film mit Wolverine, oder?
Nee.
Mit Hugh Jackman, oder?
Nee.
Ich habe tatsächlich Liebe noch nie. Ist es das, wo der eine stirbt und der Frau irgendwie diese Zettel hinterlässt, wo sie irgendwie so eine Schnitze jagt?
Nein.
Ist es der mit dem Bus, wo die beiden nicht langsamer als 50 ja, fahren, genau. sondern... Nein.
Geschwindigkeit nicht unterschreiten, denn wenn der Bus diese Geschwindigkeit unterschreitet, dann würde er explodieren.
Wie kommt man denn nach einem Bus auf ein riesiges Boot? Aber okay, also wenn ich etwas mit Geschwindigkeit assoziiere, ist es doch nicht ein Boot, oder? Nein, aber ich habe tatsächlich Liebe tatsächlich nicht gesehen.
Mach mal.
Ah, gut.
Wenn du Leg das dir Taschentücher sagst, bereit.
Aber nur wenn wir auf der Babcon den Macarena
Song. Ich würde sagen, wir gehen bis 20 und dann ist aber auch gut, oder?
Ja, das ist auch gut. Genau.
Der Macarena.
Hey, Macarena. Genau, der Macarena. Was haben wir? Wir haben ihn noch
es alle gab, getanzt, es gab oder? Ja mehrere von diesen Tänzen, ne? Damals in den 90ern. Der Macarena gehörte dazu und dann gab es noch.
Der Macarena gehörte dazu und Lubega, Mambo Number 5.
Gab's auch einen Tanz zu, natürlich.
Ich meine ja. Ja. Und natürlich.
Ahabity Hop.
Ja, genau, ja. Und die ganz Wilden haben noch Dings getanzt. Die ganz Wilden haben noch versucht, so Scatman John. Ja. Ich krieg's nicht mehr hin. Dann haben wir Guns N' Roses wieder mit Knocking on Heaven's Door.
I am.
Ja, toller Song.
Ja,
und wie gesagt, UB40 mit Kingston UB,
Town. Boy, I want to smet, want you smet, nee, Girl, I want to make you sweat. Ist es nicht auch von UB40?
Ja. Ich verbinde mit denen immer diesen Soundtrack zum Fred Feuerstein, zum Familie Feuerstein-Film. Ne, da haben sie damals den Score-Song gemacht. Und noch einen muss ich noch weitermachen, nämlich Witt und Heppner, die Flut. Wann kommt die Flut?
Großartig.
Ja, war toll damals, oder? Das war so eigentlich so gefühlt im Fahrwasser von Rammstein, halt von dem Erfolg von Rammstein. Der hätte es vielleicht auch so nicht gegeben ohne den Erfolg von Rammstein. Ne? Aber war schon geil, oder?
Das war super.
Das war echt geil. Ich habe ja auch Heppner, ich fand ja auch Wolfsheim ganz geil. Ja, also muss man, ich bin sonst nicht so der EBM-Typ irgendwie.
Ich schon.
Ja, aber war ja, das weiß ich, aber du bist ja noch vieles verrückt. Ja. Aber hast du denn, das war keine Kritik, Sascha. Nein. Hast du denn, aber das war schon, er war doch, war Witt nicht der goldene Reiter?
Ja, ne? Ja. Aber Joachim Witt ist der mit der tiefen Stimme in der ganzen.
Ja, und wann kommt die?
Der macht ja.
Die haben auch einfach das. Die haben einfach super zusammen gepasst irgendwie, ne?
Ja. Der hat eine Coverversion von Bataillon d'Amour gemacht.
Ah, stimmt. Bataillon d'Amour. Ja, stimmt. Alles klar.
Das Witt-Album habe ich auch. So, das war ein Schnelldurchlauf durch die 90er Musikszene sozusagen.
Wir könnten so viel über das versprechen. Ja, das werden wir auch noch weitermachen. Wir werden jetzt aber erstmal, ich glaube, den zweite Teil der 90er-Jahre-Gala, den beenden wir hiermit, damit ich jetzt dabei sein kann, während Sascha live Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich, das Video zum ersten Mal guckt und mir seinen Ersteindruck mitteilt.
Soll ich so ein Reaction-Video machen?
Ja,
ein Reaction-Podcast.
Reaction-Audio. Ein Reaction-Podcast. Nein, oh Gott. Lass die Frau los. Nein, in dem Sinne, Sascha, ich danke dir. Es hat mir wie immer riesig Spaß gemacht. Auch. Und wir werden uns irgendwann nochmal wieder hören, wenn es wieder in den 90er, wenn es mit den 90er Jahren weitergeht. Ich denke mal, das nächste Mal reden wir mal über Sitcoms der 90er
War ich
Jahre.
Das etwa?
Ja, genau. Macht's gut, bis dahin und ciao.
Und immer den Himmel im Auge behalten.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.